DW Menschen und Märkte.
Siemens und SAP. Hat eine neue Übertreibungswelle begonnen? G20 Finanzministertreffen. Wie lässt sich mehr Wachstum herbeizaubern? Mitgebrachte Stoffnetze. Wie lebt es sich ohne Müll? Das sind Themen unseres heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Paukenschlag vom Technologiekonzern Siemens. Die Münchner trennen sich von Haushaltsgeräten und übernehmen dafür den US-Energiedienstleister Dresser Rand für knapp 6 Milliarden Euro. Noch etwas mehr will der Software-Gigant SAP auf den Tisch legen, um einen US-Cloud-Anbieter zu kaufen. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Sind solche Übernahmen in großem Stil sinnvoll? Werden die Bosse wieder größenwahnsinnig? Alexander Schmidt berichtet.
Gemessen an den spektakulärsten Firmenübernahmen des Jahres sind die beiden Zukäufe von SAP und Siemens in den USA mit zusammengenommen rund 16 Milliarden Dollar eher kleine Fische. Das meiste Geld haben unlängst andere auf den Tisch gelegt. Der Kabelanbieter Comcast stolze 45 Milliarden Dollar für seinen Konkurrenten Time Warner Cable. Etwas später der Telefonriese AT&T sogar 49 Milliarden für das Online-Fernsehportal DirecTV. Robert Halver, Aktienmarktstratege der Baader Bank, erklärt das so.
Man kann heute ja zu 0,0 Zinsen aufnehmen, das Geld ist da. Und wenn Unternehmen wie Siemens eben feststellen, dass das, was sie verdienen, kaum noch angelegt werden kann zu vernünftigen Renditen, dann schaut man natürlich, was kann ich mit dem Geld machen? Und das belebt natürlich in hohem Maße die Übernahmewelle weltweit.
In der Tat hat das weltweite Geschäft mit Firmenübernahmen und Fusionen seit rund 2 Jahren wieder spürbar an Fahrt gewonnen. Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING DiBa, sieht aus der Perspektive eines Vorstandsvorsitzenden 3 Gründe, ein Unternehmen zu kaufen.
Ich versuche, über Zukäufe selber zu wachsen. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, ich denke, ich habe so viel Geld im Augenblick, weil halt die Börsen hochstehen, dass ich es mir leisten kann. Das dritte Argument ist natürlich auch, hier versuchen, das eigene Königreich zu erweitern und vielleicht ungeliebte Konkurrenz einfach aufzuschlucken.
Gerade bei Siemens scheint das der Fall zu sein. Beispiel die wochenlange Bieterschlacht mit General Electric um den französischen Konkurrenten Alstom. Oder jetzt die aktuelle Übernahme des US-Öl- und Gastechnik-Spezialisten Dresser Rand. Interesse an den Amerikanern sollen auch General Electric und der Schweizer Anlagenbauer Sulzer gehabt haben. Die Konkurrenz auf Abstand halten, Marktanteile ausbauen. Der Erfolg dieser Strategie ist keineswegs gewiss, sagt Aktienmarktstratege Robert Halver.
Wichtig ist, glaube ich, zu erkennen, wenn man was kauft, es muss passen, weil die Aufräumarbeiten nach einer Übernahme können gewaltig viel Geld kosten.
Wie damals bei der gescheiterten Ehe zwischen Daimler und dem US-Konkurrenten Chrysler. Carsten Pschesky von der ING DiBa warnt mit dem Blick auf die vergangenen Auf- und Abwärtsbewegungen an der Börse.
Am Ende eines Börsenzyklus ziehen die Übernahmewellen deutlich an und das schwappt dann aber häufig auch über in einen Zusammenbruch der Kurse.
Noch sind wir nicht bei den Übertreibungen der Finanzmärkte 2007 und 2008 angekommen, sagen die meisten Profis. Sie sehen aber durchaus Parallelen zu der damaligen Zeit und sagen, das Risiko steigt.
Aus Frankfurt berichtete Alexander Schmidt. Im australischen Cairns trafen sich am Wochenende die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Länder. 2% mehr Wachstum in 5 Jahren lautet das große Ziel. Doch lässt sich so etwas anordnen? Wo soll die Dynamik herkommen? Selbst unter den Teilnehmern ist das Ziel umstritten. Bettina Meyer über die Reaktionen auf das Treffen. Ihr Bericht beginnt mit dem Gastgeber, dem australischen Finanzminister Joe Hockey.
The job is not done. The job is not done.
Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Aber wir haben hier in Cairns Fortschritte gemacht. So lautete das Abschlussfazit von Australiens Finanzminister Joe Hockey nach dem G20-Finanzministertreffen. Doch nicht alle waren ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Für zu gewagt halten einige das Ziel, 2% mehr Weltwirtschaftswachstum in 5 Jahren zu schaffen, angesichts der gedämpften Aussichten für die Weltwirtschaft. Zum Beispiel Bundesbankchef Jens Weidmann.
Gibt es überhaupt finanzpolitischen Spielraum? Und der ist kleiner als viele vermuten.
Erst in der vergangenen Woche hatte die OECD ihre Wachstumsaussichten für zahlreiche Industrie- und Schwellenländer, darunter Deutschland, nach unten korrigiert. Kritische Stimmen hagelte es im Anschluss an das G20-Treffen auch von Vertretern der Zivilgesellschaft, die in der sogenannten C20-Gruppe das Treffen mitverfolgt haben. C20-Vertreter Tim Costello.
The world is a waterbed. You press down in one place, it comes up in another, whether it's climate change, terror movement of people.
Die Welt ist wie ein Wasserbett. Sie drücken an der einen Seite und auf der anderen kommt das Wasser wieder hoch. Das gilt auch für die Risiken wie Klimawandel, Terrorismus und Steuerflucht. Wir wollen, dass die G20 Wachstum schaffen, aber wir haben hier gesehen, dass die einzelnen Länder zu stark auf ihre eigenen Interessen schauen.
Too many of them are looking just to their own interests and own populations.
Costello fordert, das angestrebte 2%ige Zusatzwachstum an den ärmsten Haushalten der G20-Staaten festzumachen.
Our target for them is 2% growth, measured by 2% growth in the bottom 20% of the world's poorest households.
Erst wenn auch die ärmsten Haushalte in den G20-Staaten um 2% wachsen, sollten wir von Erfolg sprechen, so Costello.
That would be success.
Wachstum gerade für Problemländer, zum Beispiel in Südeuropa, wünscht sich auch EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Jyrki Katainen. Die Frage sei nur wie, sagte Katainen nach dem G20-Treffen.
The growth needs confidence and that's why we have to continue sustainable consolidation policy.
Wachstum braucht Vertrauen, deshalb müssen wir in Europa zuerst darauf achten, dass die Staaten ihre Haushalte in Ordnung bringen, bevor sie viel Geld ausgeben. Wir müssen jetzt die Strukturreformen auf den nationalen Ebenen voranbringen. Das ist die Voraussetzung für Wachstum.
Structural reforms in national level is a precondition for the growth.
So Katainen. Er verweist auf ein geplantes 300 Milliarden Euro Paket der neuen EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker zur Wachstumsförderung im privaten und öffentlichen Bereich. Woher das Geld allerdings kommen soll, verrät er nicht. Der Idee, Gelder für das Wachstum in Europa aus dem Rettungsschirm zu nehmen, erteilte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nach dem G20-Treffen eine Absage.
In erster Linie ist dieser Fonds dafür da, dass er nicht gebraucht wird, dass er Vertrauen schafft. Und ohne Konditionalität steht dieses Kapital für niemanden zur Verfügung.
Und so ist nach dem G20-Finanzministertreffen trotz eines Mehrpunkteplans die Suche nach Ideen, wie man Wachstum fördern kann, noch lange nicht abgeschlossen, sondern hat gerade erst begonnen.
Aus Australien berichtete Bettina Meyer. Zero Waste, müllfrei, lebt die Französin Bea Johnson in San Francisco. Geht das überhaupt? Fällt nicht schon jede Menge Müll an, wenn man im Supermarkt einkauft? Nicht unbedingt, denn Frau Johnson kommt in einen Supermarkt immer mit sauberen Gläsern und Stoffnetzen. Wie sie ihr Leben müllfrei organisiert, erzählt uns Nicole Markwald.
Wenn Bea Johnson ihren Wocheneinkauf erledigt, geht sie nicht mit leeren Händen in ihren Supermarkt.
Well, it starts here with me taking my totes out of my car.
Aus dem Kofferraum ihres Hybridwagens holt sie Stoffbeutel und Beutelchen, mehrere Weggläser, eine große Glasflasche und Stoffnetze. Ihr Weg durch den Laden ist immer gleich.
I just mainly do the perimeter of the store where the things are the freshest.
Sie zieht eine große Runde, vorbei an den Theken mit den frischen Waren. Beim Backwarenstand gibt die gebürtige Französin dem Verkäufer einen weißen Kopfkissenbezug. Hinein rutschen 8 Baguettes, die Ration für eine Woche für ihre vierköpfige Familie. Weiter geht's zum Käsestand.
Hi there, how are you?
So today I haven't started anything yet.
Okay.
Johnson reicht der Verkäuferin ein hohes Wegglas und lässt sich ein großes Stück Käse abschneiden. Ihre Biomilch kommt in Glasflaschen, die sie kommende Woche leer und gewaschen wieder abgeben kann. An der Fleischtheke reicht sie wieder ein Wegglas über den Tresen und lässt es mit Hähnchenschenkeln füllen. Auf dem Weg zur Kasse macht sie noch 2-mal Halt. Erst in der sogenannten Bulk Section. Hier stehen dutzende Container randvoll mit Nüssen, Getreide, Linsen und Bohnen, Mehlsorten, getrockneten Früchten, Müsli. Mit einer Schippe befüllt Johnson ihre kleinen Stoffbeutelchen. Zuletzt ist die Obst- und Gemüseabteilung dran. Ein paar Karotten, Birnen, Kartoffeln, Salat und 2 Tomaten wandern in ihren Einkaufswagen. Alles lokal angebaut und komplett verpackungsfrei.
I no longer see packaging. People think
Viele nehmen an, dass mich die ganze Verpackung überall total nervt. Aber mir fällt das gar nicht mehr auf. Seit 2008 verzichte ich auf Verpackung und habe mich sozusagen trainiert. Ich sehe nur noch das, was für uns in Frage kommt.
I only see what's available to me.
Zero Waste, kein Müll. Das ist das Ziel von Bea Johnson und ihrer Familie. Sie schreibt über ihre Erfahrungen auf ihrem Blog Zero Waste Home. Inzwischen hat sie sogar ein Buch darüber veröffentlicht. Ihr Konsumverhalten hat sich drastisch verändert. Das wird auch in ihrem Zuhause deutlich. Jedes Familienmitglied besitzt nur 2 Handvoll Kleidungsstücke, natürlich aus dem Secondhand-Shop. Ihre Bücher haben sie an die örtliche Bibliothek verschenkt. Der Einrichtungsstil ist praktisch minimalistisch.
So to clean our house, all I use is vinegar and water and with Castile soap.
Geputzt wird hier nur mit Wasser, Essig und Olivenölseife. Und natürlich mit Baumwolltüchern, keine Küchenrolle. Essensreste wandern auf den Komposthaufen. Ihre Utensilien im Bad sind erfrischend übersichtlich.
We use this bar of soap to wash our body from head to toe. Basically it's replaced a shampoo, a face cleaner, a body wash and a shaving cream.
Shampoo, Duschgel, Conditioner, Rasierschaum, Fehlanzeige. Dafür reicht, findet Johnson, ein einziges Stück Seife, die es natürlich uneingewickelt zu kaufen gibt. Ihre Zähne putzt die Familie mit Backpulver und kompostierbaren Zahnbürsten. Nur für ein Produkt moderner Hygiene ließ sich bislang keine umweltfreundliche Alternative finden, erzählt sie lachend. Toilettenpapier.
I have tried alternatives.
Die Alternativen sind, sagen wir mal, gesellschaftlich inakzeptabel.
Acceptable.
Der Zero-Waste-Lifestyle, das Zuhause ausmisten, sich auf das wirklich Nötige und Nützliche beschränken, auf Verpackungen zu verzichten, für die Johnson-Familie bringt das nicht nur das gute Gefühl, etwas für die Umwelt zu tun. Sie spart auch richtig viel Geld. Und, warnt Bea Johnson mit einem Augenzwinkern, wer einmal damit anfängt, kann süchtig danach werden.
Klingt verlockend. Das war ein Bericht von Nicole Markwald aus San Francisco. Das war's von uns. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.